Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zum Care in Action Podcast. Heute bei uns zu Gast Petra Unger. Herzlich willkommen bei Care, Frau Unger.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wie immer stelle ich unseren Gast auch heute ganz kurz vor. Petra Unger ist Kulturvermittlerin, feministische Bildungsexpertin und die Gründerin der Wiener Frauenspaziergänge. Seit über 30 Jahren macht sie das Leben und Wirken von Frauen im öffentlichen Raum sichtbar. Mit Stadtrundgängen, Vorträgen und Ausstellungen, die Geschichte aus einer feministischen Perspektive neu erzählen. Petra Unger bringt uns mit ihrer Arbeit zum Nachdenken darüber, wem Städte eigentlich gehören und wer in der Erinnerungskultur oft vergessen wird. Doch über all das plaudern wir jetzt gleich direkt. Und ich habe es vorher schon erwähnt, mein Team hat vor einigen Jahren einen Stadtspaziergang mit Ihnen gemacht und die waren wirklich, ich sage das jetzt nicht nur einfach so, wie Sie hier sind, die waren wirklich sehr begeistert und es hat viele Aha-Momente gegeben. Jetzt möchte ich Sie gleich zu Beginn fragen, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Frauenstadtspaziergänge zu machen?
Ja, das hat einen kleinen Vorlauf gehabt, der erste Vorlauf oder die erste Initiative, vor allem sich mit Feminismus zu beschäftigen, ist schon sehr jung, also hat schon sehr jung begonnen, ungefähr mit meinem Alter von 15, 16, wo ich festgestellt habe, dass das, was ich persönlich erlebe, nicht meine individuelle Verantwortung oder gar Schuld ist, sondern dass das ein System hat, nämlich ein patriarchales Gesellschaftssystem, das nach Männern ausgerichtet ist und das sehr übergriffig, sehr diskriminierend ist. Also es gab sehr viele verschiedene Erfahrungen während meiner Jugend und auch dann im Erwachsenenalter, die mir klar gemacht haben, das liegt nicht an mir, das hat System.
Das war schon mit 15, 16?
Meistens beginnt das bei den Mädchen im Alter der beginnenden Pubertät. Sobald sie die sekundären Geschlechtsmerkmale ausbilden, beginnen die Pfiffe auf der Straße, beginnen die Bemerkungen der Männer, beginnen auch die Übergriffe. Im schlimmsten Fall passiert es auch vorher schon, aber sobald wir in die Pubertät kommen, müssen wir eigentlich damit rechnen, dass es den einen oder anderen Übergriff gibt. Und tatsächlich glaube ich, dass sehr viele Frauen nicht darüber sprechen, das natürlich vergessen wollen, aber sehr, sehr viele das erleben. Die Statistiken sagen uns das auch. Also jede dritte beziehungsweise fünfte Frau erlebt in ihrem Leben entweder sexualisierte Gewalt, Missbrauch oder gar Vergewaltigung und häusliche Gewalt. Also da
sind wahnsinnig hoch die Zahlen.
Die Zahlen sind enorm hoch. Das heißt, da bin ich Teil dieser Erfahrung. Der Schluss daraus für mich war, herausfinden zu wollen, was es denn mit Geschlecht auf sich hat. Und bin natürlich dann sehr schnell bei der Frauenbewegung gelandet. Ich muss dazu sagen, dass ich Jahrgang 1966 bin. Das heißt, das war die Hochblüte der zweiten Welle der Frauenbewegung, als ich jugendlich war und junge Frau war. Das Thema lag in der Luft. Die Frauenbuchhandlung war gerade in Wien gegründet. Das Frauencafé war gegründet. Die Debatten um Gleichstellung der Frauen waren immer wieder zu hören. Aufkleber auf den Autos mit Frauenzeichen, mit der Faust. Also das war ein Stück weit gegenwärtig. Und der zweite Zugang, warum ich dann Frauenspaziergänge gegründet habe, war meine berufliche Tätigkeit. Mhm. Ich habe zunächst die Ausbildung zur Fremdenführerin gemacht, wobei ich diese Berufsbezeichnung nach wie vor vehement ablehne, Fremd und Führer.
Ja, ist nicht sehr glücklich, da haben Sie recht.
Der österreichischen Geschichte und auch vor den aktuellen rassistischen Politiken in Europa keine gute Wortkombination für so einen schönen Beruf, dessen Titel, das weiß ich, aus dem 19. Jahrhundert stammt. Also der Begriff Fremdenführer kommt aus der Zeit, als die ersten Bürgerlichen und Adeligen begonnen haben, luxuriöse Reisen zu machen, weil sie einfach Zeit und Geld hatten dazu und sich vor Ort eben einen sogenannten Führer genommen haben. Aber spätestens seit 1933 oder 1938 in Österreich kann man das nicht mehr sagen. Und in diesem Sinne lehne ich diese Bezeichnung ab. Ich habe dann lange Zeit im Tourismus gearbeitet, auf Spanisch, Englisch und Deutsch und habe dann ein feministisches Grundstudium absolviert am Rosa-Mayreder-College und das hat dann beide Teile zusammengebracht, also meinen Beruf, meine politische Unruhe, meine persönliche Betroffenheit, die dann in das mündete, dass ich erkannt habe, Frauengeschichte ist überhaupt nicht erzählt, kommt in den Geschichtsbüchern nicht vor. Und ich habe mir das sozusagen selbst zur Aufgabe gemacht, mich darum zu kümmern.
Alle, die uns öfter zuhören, wissen, dass CARE einen großen Arbeitsschwerpunkt auf Mädchen und Frauen hat. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir ausschließlich Mädchen und Frauen helfen, aber dass es sehr, sehr wichtig ist, dass es zum einen, das heißt so, eine sogenannte Zielgruppe überhaupt ist, auch in der humanitären Arbeit. Wenn sich jetzt manche fragen, ja, was, wenn ein Erdbeben ist, was brauchen Frauen speziell? Frauen und Mädchen können meistens nicht einmal die verteilten Güter selber wegtragen oder oft werden sie zurückgedrängt. Mädchen, vor allem, aber auch Buben, verlieren ihre Eltern bei einer Naturkatastrophe. Wenn es ums blanke Überleben geht, muss man einfach darauf achten, dass sowohl die Mädchen und die Frauen und auch die Kinder und alle etwas von den verteilten Gütern haben. Ich glaube, wir haben alle vor Augen, wir sehen es in Gaza, was passiert, wenn unstrukturiert Hilfsverteilungen gemacht werden. Das ist wirklich ein Kampf der Stärkeren. Und in der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit arbeitet CARE sehr stark damit, mit der rechtlichen Seite, dass also Frauen und Mädchen ihre Rechte überhaupt kennen und zweitens mit der wirtschaftlichen Seite, dass sie eine Ausbildung haben und auch selbst ein Einkommen generieren. Wir hatten hier schon viele interessante Gäste und waren uns immer einig, dass ein eigenes Einkommen nicht der einzige Schlüssel, aber schon ein ganz großer Schlüssel ist zu Unabhängigkeit. Würden Sie das auch so sehen?
Also ich sehe das auch so. Ich würde da aber sogar noch ein Stück weiter eingehen wollen auf das, was Sie gerade gesagt haben. Immer wenn die Strukturen, die sozialen Strukturen zerfallen aufgrund von Krieg, Katastrophen oder Ähnlichem, sind Frauen und Kinder besonders verletzlich, weil es da keinen Schutzraum mehr gibt und die Übergriffe, auch da sind wir wieder bei Übergriffen, besonders massiv sind. In Kriegssituationen sind vor allem Frauen gefährdet, in den Menschenhandel zu kommen, gerade auch Kinder. Das heißt, wir haben hier bei Frauen und Mädchen eine sehr vulnerable Gruppe. Dann darf man nicht vergessen, dass Frauen ja schwanger sind mitunter zum Zeitpunkt dieser Katastrophen. Das heißt, sie brauchen eine besondere Aufmerksamkeit, um das Kind gut zur Welt bringen zu können, wenn das alles wegbricht. Oder auch Sanitäranlagen,
genau,
die eben nicht Rücksicht darauf nehmen, dass Frauen ganz andere Bedürfnisse haben. Und ich würde, weil Sie gerade das holprige Vokabular Zielgruppe genannt haben, ich würde gerne darauf verweisen, dass wir die Mehrheit der Menschheit sind. Wir sind 51% der Menschheit und wir sind keine kleine Zielgruppe, sondern wir sind die Mehrheit, die aber seit Jahrhunderten wie eine Minderheit behandelt wird. Wir müssen uns unsere Rechte erkämpfen, wir müssen uns unser Geld erkämpfen, wir müssen uns die Gleichstellung erkämpfen. Das heißt, es wird so getan, als wären wir eine Minderheit. Und allein das halte ich eigentlich für einen historischen und anhaltenden Skandal.
Da haben Sie absolut recht. Und all die Dinge, die Sie angesprochen haben, macht CARE in seiner Arbeit. Von den Sanitäranlagen bis zur speziellen Unterstützung für Schwangere, auch nach der Entbindung, das, was für das Baby da ist, dass das alles in so gut wie möglich geschütztem Raum, weil überall, wo ein Krieg ist und oder eine Naturkatastrophe, ist das wirklich unheimlich schwierig. Geht auch so weit, dass es psychosoziale Unterstützung gibt. Also all diese Aspekte decken wir in unserer Arbeit ab. Frauen sind ja generell nicht wahnsinnig präsent, jetzt nicht nur in der Stadt Wien öffentlich, sondern auch in unseren Museen, in der Wissenschaft. Ich glaube, Frauen haben ja erst Anfang des vorigen Jahrhunderts überhaupt zur Uni gehen dürfen. Also ich sehe das noch vor mir, als ich das gelesen habe. Eigentlich unvorstellbar, oder? Wir sind fast ein Jahrgang. Da war es schon selbstverständlich, dass man als Mädchen studieren konnte, selbstverständlicher. Aber eigentlich so lang war das damals gar nicht möglich, wie wir zwei begonnen haben zu studieren. Ne? Waren das 60 Jahre oder so, dass Frauen an der Uni waren?
So ist es. So ist es. Also um die Eckdaten noch einmal kurz hervorzuholen. Die Wiener Universität ist 1365 gegründet worden als eine der ältesten deutschsprachigen Universitäten. Und die ersten Frauen durften erst 1897 studieren. Das sind 532 Jahre nach der Gründung der Wiener Universität. Und da durften sie nur an der Philosophischen Fakultät studieren. 3 Jahre später öffnet die Medizin ihre Tore. 20 Jahre später, 1919, also circa 20 Jahre, öffnet die juridische Fakultät ihre Tore und die katholisch-theologische erst 1945, 46. Das heißt, auch wenn das Recht, die Matura zu machen, erkämpft und erstritten schon durch war, hat das noch lange nicht geheißen, dass die Frauen studieren konnten. Und sie waren dann zwar an der Uni, aber sie waren in der Minderheit. Und sie mussten sich enorm beweisen, durchkämpfen, doppelt so gut lernen, doppelt so gute Ergebnisse liefern. An die Tafel gerufen zu werden, war immer ein Spießrutenlauf für die ersten Frauen. Also tatsächlich war das ja auch dann kein Spaziergang, einfach nur an der Uni gewesen zu sein, heißt ja noch lange nicht, dass alles gut ist.
Dass man akzeptiert ist und entspannt mitmacht und sich konzentriert. Glauben Sie, dass das damit zusammenhängt, dass wir in Österreich beklagen das ja jetzt gerne, dass viel zu wenig Frauen in den sogenannten MINT-Fächern, also in den mathematischen und technischen Fächern bis heute ausgebildet werden? Hat das, glauben Sie, damit zu tun, dass man uns das gar nicht anerzogen hat oder erst zu spät das geöffnet hat?
Also das glaube ich natürlich. Die Technische Universität gehört zwar zu jenen, die schon relativ bald eine Universitätsdirektorin hatten, eine Rektorin. Mhm. Und es gab da auch Konjunkturen. Also als im Ersten Weltkrieg die Männer alle im Krieg waren, waren sehr wohl mehr Frauen an der TU als zuvor. Das heißt, wir haben da unterschiedliche Einflüsse, die da hineinkommen. Aber was natürlich wahnsinnig lange und nachhaltig wirkt, ist die Gender-Debatte, die wir um 1900 geführt haben. Das heißt, um 1900 gab es große Verwerfungen durch die wirtschaftlichen und historischen Umwälzungen der damaligen Jahre. Und wenn wir zurückgehen in die Antike, wird ja den Frauen die Teilhabe an der Polis schon verweigert. Und auch die katholische Kirche hat lange diskutiert, hat die Frau überhaupt eine Seele? Das heißt also, wir haben tatsächlich mehrere Jahrhunderte, um nicht zu sagen Jahrtausende, diese Einteilung in männlich und weiblich, diese Stereotypen, Frauen sind schwach, Männer sind stark. Und das wurde sehr intensiviert, diese Debatte und auch diese Behauptungen um 1900.
Ich meine, es wirkt bis heute ein bisschen. Ne?
Genau.
Also es wirkt noch ziemlich da, würde ich sagen.
Also wirkt bis heute. Mhm. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass immer wieder auch die neuen nachkommenden Männergenerationen, obwohl sie selbst mitunter unter der Zurichtung hinein in diese Männerrolle leiden, haben aber immer noch so viele Vorteile davon, dass sie es von einer Generation zur nächsten weitergeben. Mhm. Und sie sitzen nach wie vor in den Machtpositionen, sie geben nach wie vor ihre autoritären Haltungen weiter, ihre Vorstellungen von Männlichkeit. Und obwohl wir schon andere Vorstellungen von Männlichkeiten hatten und haben, ich sage jetzt mal sehr plakativ, was aber auch nicht als eindimensional zu verstehen ist, die homosexuellen Männer, die Männer, die damals die Hippies waren mit den langen Haaren, die Militärdienst verweigert haben, die ersten Männer, die bei Geburten dabei waren, die Kinder betreut haben. Also diese Männlichkeiten gibt's natürlich oder diese Versuche der Männlichkeiten, die werden aber dann auch gleich wieder vom hegemonialen Männlichkeitstypus verdrängt oder gar selbst diskriminiert.
Da haben wir jetzt gerade eine.
Das heißt, es geht wirklich von Männergeneration zu Männergeneration, wird das weitergegeben. Und eine vielfache Forderung, nicht nur von mir, sondern auch von vielen jungen Feministinnen heute, wäre, dass die Männer endlich Verrat üben an dieser alten Männlichkeit und sich endlich befreien von diesen alten Männlichkeitsformen, weil das auch ihnen etwas bringen würde, ihnen und vor allem dann ihren Kindern, weil ja sehr viele Buben, sehr sanfte Buben sind, die darf die Babys, die Kleinkinder sind alle sanft und liebenswürdig und sie werden dann erst zu harten Männern gemacht. Und da, oder auch Väter, die Töchter haben, da geht es manchmal schneller mit dem feministischen Bewusstsein der Väter, weil sie sehen, dass ihre eigene Tochter diskriminiert wird oder ihre eigene Tochter in Gefahr ist und dann passiert was in den Köpfen der Väter, nicht immer, aber auch. Das heißt, wir müssen darüber sprechen, dass diese Strukturen nicht erst seit 100 Jahren so sind, sondern seit mehreren Jahrhunderten, um nicht zu sagen Jahrtausenden, und dass das eingeschrieben ist in unser Gesetz, eingeschrieben ist in unsere politischen Strukturen, in die Wirtschaftsstrukturen. Und das kriegen wir natürlich so schnell nicht weg. In diesem Sinne muss man aber auch anmerken, wie gut und erfolgreich die Frauenbewegungen bis heute gewesen sind unter diesen Voraussetzungen.
Also im Vergleich zu den Ländern, in denen Care tätig ist, würde ich schon sagen, dass wir hier einiges erreicht haben. Was wir jetzt hier tun müssen, ist, finde ich, zu verhindern, dass wieder alles zurückgeht und dass wir also jetzt vielleicht auch getrieben von der ganzen Debatte, die nicht nur in den USA stattfindet, sondern auch in vielen anderen Ländern, dass wir da nicht klein beigeben und sagen, naja, also alles wieder wie früher, weil ich glaube, das ist immer noch, und das ist das, was sehr speziell ist, was Sie sehr schön herausgearbeitet haben, dass es immer noch prekär ist, eigentlich immer noch nicht ganz selbstverständlich. Und es gibt auch in unserem Land immer noch Kräfte, die also gerne daran herumschnitzen also und das dazu, Rad der Zeit zurückdrehen wollen.
Also dazu kann ich, würde ich gerne zwei Dinge ergänzen gerne. Sagen. Das eine ist, dass das natürlich auch dramatische Auswirkungen hat, wenn wir ständig nur damit beschäftigt sind, das mühsam Errungene zu erhalten und nicht vorangehen.
Also entwickelt sich ja nicht weiter.
Die gesamten Kräfte sind gebündelt im Abwehren der Rückschritte, anstatt wirklich Fortschritte zu machen. Ja. Das heißt, das halte ich sogar für hochproblematisch. Und es betrifft diese Prekarität dieser Rechte und diese Prekarität der Errungenschaften, die betrifft ja nicht nur uns, die betrifft ja auch die Menschen mit schwarzer Hautfarbe, die zugewanderten Menschen, die LGBTIQA+-Community, also alle, die in irgendeiner Form marginalisiert sind oder eben schwächer sind in der Gesellschaft. Das können auch alte Menschen sein.
Lassen Sie uns doch einen Moment auch noch bei Wien und der Wiener Frauengeschichte bleiben. Das heißt, bei Ihrem Frauenspaziergang, wie gehen Sie da vor? Weil es gibt ja wirklich wenig Denkmäler, wenig Straßennamen. Es gibt schon welche, aber halt nicht wahnsinnig viele. Das heißt, zeigen Sie die Sachen her, die schon da sind, oder eher die, wo was hinkommen wird und wo man gar nicht weiß?
Also die Orte, die ich definiere, an denen ich eine Geschichte, eine Frauengeschichte festmachen kann, natürlich nehme ich alles, was da ist. Alles, was vorhanden ist, ist mir willkommen und so gut ich kann, binde ich das ein. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel versteckte Hinweise es gibt. Also es gibt oft Gedenktafeln in Hauseinfahrten von Gemeindebauten. Es gibt Hausbenennungen und so weiter. Es kommen immer wieder neue Verkehrsflächen dazu, Parkbenennungen. Das heißt, auf der Ebene der Stadt Wien tut sich da einiges, und ich habe den Eindruck, dass Sie in den letzten Jahren das Bewusstsein, dass wir zumindest Verkehrsflächen dazu verwenden könnten, Frauen in den Stadtraum einzuschreiben, schon sehr hoch ist und dass es da sehr viele Bemühungen gibt. Das erkennen wir daran, dass die Seestadt Aspern vollständig nach Frauen benannt wurde, dass das Kabelwerk sehr viele Straßenzüge hat im 12. Bezirk. Dass sobald eine Grünfläche nicht noch keinen Namen hat, die dann auch einen kriegt und vorzugsweise den einer Frau. Also es tut sich etwas, und es ist ja auch die Anzahl der Straßen- und Verkehrsflächenbenennungen in den letzten Jahren gewachsen. Tatsächlich aber ist es immer noch dramatisch gering. Also wenn wir 51% der Bevölkerung sind und es sind nur 12% der Verkehrsflächenbenennungen nach Frauen benannt, dann ist es noch immer eklatant wenig. Das Zweite, was ich natürlich verwende, sind die Adressen. Das ist eine der schwierigsten Dinge, also Adressen herauszufinden. Wo hat die Frau gelebt, wo hat sie gewirkt, wo hat sie gearbeitet? Und das sind mitunter eben Gebäude, an denen nichts zu sehen ist, Gründerzeitgebäude. Es können auch moderne Gebäude sein. Dann muss ich natürlich ein Stück weit auch eine Kenntnis haben, kann dieses Gebäude aus der Zeit sein, in der die Frau gelebt hat. Und dann eben sagen, das ist leider nicht mehr der Originalbau, aber die Adresse ist die Nummer sowieso gewesen, an der können wir die Geschichte erzählen. Das heißt, ich halte mich fest an den von mir recherchierten Geschichten. Und in den letzten Jahren gab es, also Adressen, nicht nur Geschichten, sondern an den Adressen. Und so gut ich kann, versuche ich sie zu überprüfen, ob das auch tatsächlich diese Adresse gewesen sein kann. Dann ist ein weiterer moderner Anknüpfungspunkt, dass es Gedenkformen im öffentlichen Raum gibt, die auch Frauennamen nennen. Das sind die sogenannten Stolpersteine oder die Steine der Erinnerung. Auf die kann ich mich beziehen. Und es gibt einige Künstlerinnenprojekte, die ein Teil temporär sind. Teiltemporär sage ich, sie sind nicht eingeschrieben für ewig in den Stadtraum. Sie haben oft Materialien zur Verfügung, die mit der Zeit auch wieder verschwinden. Also da wäre zu nennen Katrin Bold, die Erinnerungen von Überlebenden der NS-Zeit in die Straßenzüge geschrieben hat. Das sind Textzeilen, in denen man lesen kann, zum Beispiel in der Schiffamtsgasse im 2. Bezirk, wie Grete Schütte-Lihotzky darüber erzählt, wie sie den 1. Mai im Gefängnis gefeiert haben. Ja? Oder auf der Prater Hauptallee ist ein Text, wie jemand erlebt hat, wie es Übergriffe gab auf der Prater Hauptallee nach 1938.
Also es sind halt Installationen, die dann durch die Witterung wieder verschwinden.
Genau, die sind mit Bitumen auf die Straße aufgetragen. Also im 2. Bezirk gibt es zum Beispiel einen Text, der durch eine Straßenrenovierung, da ist der Gehsteig renoviert worden, und da fehlt jetzt ein Stück vom Text. Da muss natürlich dann auch der Bezirk darauf schauen, dass der wieder angebracht wird. Also diese Dinge können passieren, weil die Stadt sich permanent verändert und ständig in Bewegung ist. Aber das sind so Beispiele. Oder auch Iris Andraschek, die den Schatten für die nicht erwähnten Frauen in der Universität Wien in den Arkadenhof gelegt hat. Und die hat ja auch Teppiche an drei Stellen im 7. Bezirk in den Asphalt geritzt, ebenfalls mit Betonen. Also da gibt es temporäre, aber auch dauerhafte, neuere Installationen, auf die ich mich dann beziehen kann. Und oft bin ich einen Schritt hinterher, ja, weil es gibt wieder was Neues und ich kann sie gar nicht alle kennen. Ja, es passiert irgendwas, irgendein Bezirk benennt eine Fläche, irgendein Bezirk hat eine Straße umbenannt.
Ja, aber unheimlich.
Bis ich dann draufkomme. Und sobald ich draufkomme, geht es in meine Datenbank, wird es von mir eingebaut, wird der Spaziergang umgestaltet, wenn sich es von der Route her machen lässt und wird das dann mit berücksichtigt.
Aber unheimlich wichtig, dass Sie das tun, Frau Ungarn, weil ich habe jetzt gerade rekapituliert meinen Weg ins Büro und wir sind hier im 8. Bezirk und allein wenn ich denke, ich gehe jeden Tag die Josef-Stetter-Straße rauf und runter, da fallen mir einige Tafeln ein.
Wenn wir starke Frauenbewegungen haben, geht es mit der Demokratie voran. Dann haben die Frauen das Wahlrecht, dann haben die Frauen Zugang zur Bildung, dann kümmern sich die Frauen auch vollständig anders, sowohl um ihre Buben als auch um ihre Mädchen. Dann öffnen sie für ihre Kinder mehr Räume, auch Entwicklungsräume abseits der Geschlechternormen.
Alle kennen die Maria-Theresia-Statue und die Sissi-Abbildung im Burggarten. Alle anderen schaffen es dann nicht so in den historischen 1. Bezirk.
Garten des Roten Wiens nach besonderen Persönlichkeiten benannt werden.
Das stimmt. Ja.
Das heißt, es kann im Außenbezirk sogar mitunter sichtbarer sein. Aber auch da muss ich ehrlich dazu sagen, dass die Prozentzahl der Gemeindebauten, die nach Frauen benannt sind, auch traurig gering sind. Also da wäre auch noch einiges aufzuholen. Und das wäre zum Beispiel etwas, was sich relativ leicht machen ließe. Was die Bezirke anbelangt, ist die Sozialstruktur immer eine andere. Also ich werde im 20. oder im 2. Bezirk sehr viel jüdische Geschichte, Verfolgungsgeschichte, Widerstandsgeschichte haben, wie ich das auch in den Arbeiterbezirken habe, mit den Arbeitervolksheimen, mit den Wohnheimen, also Favoriten oder Otterkring. Weil dort die Bevölkerungsstruktur eine andere war und nach wie vor ja auch ist. Und die Persönlichkeiten, denen man in Döbling gedenkt oder in Hitzing, die werden einfach andere sein. Also das hat viel mit der Gesellschaftsstruktur dieser einzelnen Bezirke und deren Geschichte natürlich zu tun, welche Persönlichkeiten wir hier finden.
Die sich auch erstaunlich lang tradiert, oder?
Genau.
Weil eigentlich ist ja Wien sehr stolz darauf, dass die Bezirke relativ durchlässig sind, wird oft gesagt, oder? Und gut durchmischt sind. Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, denke ich mir, das ist viel weniger der Fall, als wir das glauben, oder?
Das würde ich auch so sehen. Das hat aber meiner Ansicht nach ganz stark mit den aktuellen Mietrechtsgesetzen zu tun. Also wenn wir immer noch in den Innenbezirken enorm hohe Mieten haben, dann kann sich da niemand ansiedeln, der weniger Geld hat.
Sie haben Wien vorher eigentlich ein recht gutes Zeugnis ausgestellt, was, auch wenn es noch zu wenig ist, ich meine, es gibt immer Luft nach oben, aber dass Wien sich doch darum kümmert, dass auch Frauen in Erscheinung treten, wenn es dann um Straßennamen, Grünflächen, Parks, whatever geht. Haben Sie auch ein bisschen einen Einblick, wie das in anderen Städten ist? Sind wir da gut oder sind wir da, naja, so machen es eh alle praktisch?
Nein, ich denke, das ist wirklich ein relativ neues Feld. Ich kann es nicht beurteilen, wie es in anderen Städten Europas ist. Ich kann es beurteilen in den österreichischen Städten und da ist es noch schlimmer.
Okay, also da ist Wien, zeichnet sich da durchaus
da ist es noch schlechter.
Im Vergleich zu Salzburg oder Linz positiv aus.
Und da gab es vor kurzem, wenn ich recht erinnere, die statistische Zahl, dass es mehr Gedenktafeln gibt, die an Nationalsozialisten in Salzburg erinnern, als an Frauen.
Das ist natürlich heftig.
Und in Graz war es 1991, als die ersten Frauen in Österreich Frauenstadtspaziergänge gemacht haben. Das waren Ilse Wieser und Brigitte Dorfer in Graz. Die haben auch eine Erhebung gemacht, wie die Straßenbenennungen sind und sind draufgekommen, dass es mehr Straßennamen nach Pflanzen und Tieren gibt, als nach Frauen.
Ja, spannend.
Und diese Zahlen steigen enorm langsam. Das hat jetzt mit der Straßenbenennung damit zu tun, dass es wirklich nicht so einfach ist, eine Straße umzubenennen, weil sie müssen das auf den Landkarten, auf den Stadtplänen ändern, sie müssen es auf Google ändern, sie müssen die Post Anschriften.
Stellen sie sich dann leichter vor, als es ist.
Druckschriften, ja. Also die Leute haben Briefpapiere gedruckt, die müssen umgedruckt werden. Also das ist schon noch ein ganzes Gefolge an Maßnahmen, die danach kommen. Es gibt aber gerade hier im 8. Bezirk eine sehr schöne Variante, die finde ich sehr praktikabel ist, nämlich die vorhandenen Namen zu durchforsten, ob es nicht eine Namensgleichheit gibt. Und das ist hier passiert im Schlesinger Platz. Der Schlesinger Platz war eigentlich nach einem sehr antisemitisch ausgerichteten Reichsrat benannt. Und ein Bewohner des Bezirks hat das moniert und hat vorgeschlagen, man möge doch diesen Platz nach Therese Schlesinger benennen, die eine der ersten sozialdemokratischen Abgeordneten im Parlament war. Und so ist es auch heute. Das ist etwas, was mir besonders am Herzen liegt, dass das eine, und das macht sozusagen das Feministische meiner Arbeit aus, das eine ist, dass ich sage, wo haben Frauen gelebt, wer waren sie, wie haben sie gelebt, und das andere ist, wo war die Frauenbewegung, wer war die Frauenbewegung, wer waren die Frauen, die Protagonistinnen, was waren ihre Forderungen, welche Forderungen haben wir bis heute noch nicht umgesetzt, wo müssen wir ansetzen?
Finden Sie, dass es zulässig ist oder Ihrer Erfahrung nach, wenn Frauen in hohen politischen herrschenden Positionen, wenn wir jetzt bei der Geschichte bleiben, sind, geht es dann Frauen und Mädchen besser?
Nein.
Automatisch nicht, oder?
Nein, weil Frau sein kein politisches Programm ist, wie es so schön heißt. Das heißt, ich kann auch Frauen haben, die, bis sie da oben sind, sich über patriarchale Strukturen sozialisiert haben. Das heißt, diese Männer Werte und Maßstäbe verinnerlicht haben. Oft bleibt ihnen auch gar nichts anderes übrig, um da überhaupt hinzukommen. Und dann die Frauen nicht zu vergessen, ist gar nicht so leicht.
Ist auch nicht, was die Geschichte uns zeigt, finde ich. Also aus meiner, ich bin keine Historikerin, aber aus meiner Sicht und auch in gerade in vielen Ländern, wo Care, nicht in vielen, aber in einigen Ländern, wo Care arbeitet, gibt es ja auch sehr immer wieder Frauen, die an der Regierung sind. Oder in Ruanda haben wir das größte Frauenanteil im Parlament. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass jetzt die dann sich besonders für Frauen und Mädchen engagieren.
Ich würde in diesem Zusammenhang sogar sagen, Macht kennt kein Geschlecht. Machtförmiges Handeln können alle Geschlechter ausüben. Mhm. Das hat kein Geschlecht. Es gibt keine Prädisposition bei Männern und auch nicht bei Frauen. Aber wir lernen es. Wir lernen, Macht auszuüben. Und wir lernen, die eine Macht oder auch die bestimmte Formen von Gewalt sind dann zugeordnet über die Jahrhunderte den Frauen. Also ich sage es jetzt so plakativ, Frauen dürfen mobben, Männer dürfen sich prügeln. Ja. Also, und auch da können beide beides machen.
Ja, ja.
Also wir kennen gewalttätige Frauen, vor allem in der Erziehung, aber auch... Ja. Auch sogar den Männern gegenüber. Aber das, da bin ich immer sehr vorsichtig, weil der Prozentsatz und die Verortung der Frau in einem gesamtgesellschaftlichen Machtgefüge hat eine andere Auswirkung.
Ja.
Ja, also wenn eine unterprivilegierte Person gewalttätig ist, hat das eine andere Auswirkung, wie wenn das eine privilegierte Person macht.
Ja.
Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und in diesem Sinne halte ich das immer für ein Totschlägerargument zu sagen, aber Frauen machen es auch.
Ja. Ist es auch.
Ja, eh.
Ist auch ein Totschlägerargument.
Natürlich machen es Frauen auch, aber mit welcher Auswirkung, mit welchem Machtradius, mit welchem Geld dahinter, mit welchem sozialen System dahinter, wer wird geschützt? In der Regel werden die Täter geschützt, in der Regel werden die Männer geschützt.
Auch von den Gesellschaften, auch von den Rechtssystemen, je nachdem.
Vor allem von den Rechtssystemen, weil ich darf noch mal kurz daran erinnern, unser Gesetz geht auf das römische Recht zurück und Frauen durften erstmals Jus studieren. Ab 1919, das ist ein weiter Weg.
Ja,
und bis dahin haben die Männer die Gesetze gemacht. Ja. Also, und wir sind auch erst seit 1919 in der Legislative, also sprich im Nationalrat. Das macht ja was mit den Gesetzen. Mhm. Also gerade die Gesetze sind da entsprechend von Männern für Männer gemacht worden. Und trotzdem glaube ich, dass wir uns nicht auf diese Debatten einlassen sollten, sondern viel mehr darauf schauen sollten, worum geht es denn? Es geht um Umverteilung von Macht, Einfluss und Geld. Es geht immer um Kontrolle von Macht, egal welches Geschlecht sie trägt. Es geht darum, unsere Gesellschaften zu demokratisieren. Und auch das wird bei der Frauenbewegung und der feministischen Bewegung nie dazu gesagt, dass wir eine der stärksten demokratisierenden Bewegungen gewesen sind, immer schon und weltweit. Wenn wir starke Frauenbewegungen haben, geht es mit der Demokratie voran. Dann haben die Frauen das Wahlrecht, dann haben die Frauen Zugang zur Bildung, dann kümmern sich die Frauen auch vollständig anders, sowohl um ihre Buben als auch um ihre Mädchen. Dann öffnen sie für ihre Kinder mehr Räume, auch Entwicklungsräume abseits der Geschlechternormen. Das heißt, wir haben, das ist immer eine ganz große demokratisierende Kraft, wenn Frauen feministisch denken.
Das ist ja auch der Grund, warum sehr viele Entwicklungsansätze sich vorwiegend an Frauen wenden. Das ist genau der Grund, den Sie jetzt erklärt haben, da dann die Gesellschaft als Ganzes und auch die Familien ganz anders davon profitieren, als wenn man sich in erster Linie nur den männlichen Teil einer Gesellschaft wendet.
Genau.
Das ist jetzt wunderbar zusammengefasst.
Genau.
Gehen wir noch mal kurz zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Also Fremdenführer ist wirklich mehr als historisch belastet im deutschsprachigen Kontext. Wie nennen Sie sich?
Ja, mittlerweile nenne ich meine Arbeit politische Bildung im öffentlichen Raum.
Okay.
Weil jedes Mal, wenn wir über Frauen sprechen, müssen wir über Politik sprechen. Und es ist politische Bildung, diese Art der Geschichte zu erfahren. Und ich habe ja auch eine klar politische Haltung, also eine ganz klare demokratische Haltung, eine ganz klare feministische Haltung. Und in diesem Sinne ist das politische Bildung im öffentlichen Raum, so wie ich es betreibe.
Ganz zum Schluss, haben Sie sowas wie ein weibliches Vorbild in der Geschichte, das wir vielleicht...
Nein, eigentlich nicht. Ich habe ganz viele. Ich arbeite seit 30 Jahren. Ich entdecke immer wieder neue Frauen und ich fühle mich getragen von einer Fülle von kämpferischen, selbstbewussten, eigenwilligen Frauen, die einfach mit und gegen die Gesellschaft, die sie vorgefunden haben, sich entwickelt haben und etwas getan haben. Und auch im Jetzt gibt es eine ungeheure Fülle an Frauen, die mich beeindrucken, die ich toll finde, die mir sozusagen ein Vorbild sein können. Sie merken schon, ich tue mir schwer mit den Vorbildern. Mhm. Also, weil das würde wieder ein Stück weit in die Heroisierung hineingehen, in das Bewundern. Und auch ich will nicht bewundert werden. Ich möchte gerne im Gespräch mit den Menschen bleiben. Ich möchte auf Augenhöhe bleiben. Ich möchte, in meinem Fall, ich würde nicht gern Vorbild sein. Ich möchte einfach meine Sachen machen. Und wenn ich da einen oder anderen einen anregenden Gedanken mitgeben kann oder wenn wir ein anregendes Gespräch haben, haben wir schon sehr viel gewonnen. Insofern tue ich mir persönlich ein bisschen schwer mit dem Vorbildbegriff. Ich weiß aber, dass es ungeheuer hilfreich ist.
Und gerade junge Mädchen bräuchten mehr Vorbilder, weil dann neigt man ja auch dazu, dass man Leute ein bisschen imitiert. Also ich finde es nicht so unwichtig, dass man auch Vorbild hat. Wir sehen das auch in den Kontexten, in denen wir arbeiten. Es braucht jemand, an dem man sich ein bisschen orientieren kann, an dem man sich ein bisschen anhalten kann. Und gerade wenn es darum geht, dass man als Frau jetzt Anwältin oder Parlamentsmitglied wird, das ist nicht so einfach. Und man darf auch nicht davon ausgehen, dass die Frauen, die das geschafft haben, zum Beispiel in Ruanda, setzen sich jetzt auch nicht mit jemand zusammen, der zwar jetzt ins Parlament kommt, eine Frau ist, aber keinerlei Ausbildung hat. Mhm. Also die Meaningful Participation ist das, worüber wir in dem Zusammenhang sprechen. Es reicht ja nicht nur, am Tisch zu sitzen. Man muss ja auch das Werkzeug haben, mitdiskutieren zu können.
Genau.
Und von dem her, ich meine jetzt auch gar nicht so dieses heroisierte Vorbild, aber es ist schon gut, wenn man Vorbild hat. Mich haben die eigentlich mein ganzes Leben irgendwie begleitet, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja gar nicht, dass man die jetzt so auf den Sockel stellt, aber es ist schon gut, finde ich, wenn es jemand gibt, der einen auch ein bisschen begleiten kann oder an dem man sich ein bisschen orientieren kann, weil ich glaube leider, dass es heute sehr viel Orientierungslosigkeit gibt und die vielen Angebote, die es gibt, muss man auch erst einmal verstehen, durchforsten und das ist, also ich persönlich fände es nicht schlecht, wenn es ein paar noch mehr Frauen gibt, die einfach positiv in die Öffentlichkeit treten und die wichtigen Dinge unterstützen.
Also das glaube ich auch. Ich glaube, dass es diese Frauen gibt. Ich glaube nur, wir haben keine Öffentlichkeit, die diesen Frauen einen Raum gibt.
Ja, oder zuhört ausreichend. Ja,
also auch die Öffentlichkeit ist hochproblematisch geprägt momentan von hegemonialer Männlichkeit und um nicht zu sagen, um einen Kampfbegriff sozusagen zu verwenden, vor allem momentan von toxischer Männlichkeit geprägt. Das heißt, es gäbe sie ja, wir haben sie ja. Und mir gefällt dieser Begriff, den Sie gesagt haben, Meaningful Participation, so wahnsinnig gut. Mhm. Eine bedeutungsvolle Partizipation.
Genau.
Kommunikation. Genau. Das geht. Das bedeutet, dass wir miteinander auf der gleichen Ebene sind. Genau. Was wir brauchen, ist der Austausch. Wir brauchen den Austausch der Jüngeren mit den Älteren mit den Jüngeren. Das ist ja für uns auch inspirierend, was die Jungen für Anliegen haben, was die für Wege, Möglichkeiten, Strategien sehen. Also ich habe in den letzten Jahren von den jungen Feministinnen enorm viel gelernt, was Differenziertheit anbelangt. In der Diskussion, im Streit natürlich, aber das ist das Wesen der Demokratie, dass wir miteinander diskutieren und dass wir uns das aushandeln.
Ich danke unserem heutigen Gast, Frau Petra Unger, sehr herzlich für ein hochinteressantes Gespräch zu feministischen An- und Einsichten, ein bisschen über die Stadt Wien, ein bisschen auch, machen Sie doch einen Stadtspaziergang, wenn Sie Zeit haben, mit der Petra Unger und schauen Sie, wie viele spannende Frauen in Wien gelebt, gewirkt haben und das immer noch tun. Empfehlen Sie uns weiter und ja, ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Vielen Dank, Frau Unger, für das spannende Gespräch.
Danke. Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.